Guten Morgen und schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Wir haben ja Jakobus als Reihe, als Predigtreihe dieses Jahr, deswegen machen wir da auch weiter mit einem echt schweren Thema heute. Jakobus sagt, wir leben in großer Gefahr. Tun wir das? Wegen Kriege? Wegen der damaligen Zeit, wo die Zuhörer, die den Brief gelesen haben, so zerstreut waren, in der Gefangenschaft waren? Nein, eine ganz andere Gefahr. Und die lesen wir vielleicht gemeinsam. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt doch auf Jakobus 3, die ersten 12 Verse. Und sonst lese ich die jetzt vor aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Die ist überschrieben bei mir mit Warnung vor Geschwätzigkeit. Jakobus 3, 1 bis 12. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach einem besonders strengen Maßstab beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul. Damit beherrschen wir sie und können das Tier lenken. Und selbst bei Schiffen, die nur von einem starken Wind vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch unsere Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben und sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Denn Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott und unseren Vater im Himmel und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen hier aus einem und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven und Feigenbäume pflücken und Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Jakobus hat sich ja vorgenommen, den Christen, seinen Brüdern und Schwestern das Evangelium so einfach wie möglich zu sagen. Und das macht er hier mit ganz schön harten Worten. Segen und Fluch liegen so nah beieinander. Das eine ist so gut und das andere ist so schlecht. Und er spricht hier ein Thema an und sagt, ihr lebt in einer großen Gefahr. Und ich bin mir sicher, wenn wir heute eine Umfrage gemacht hätten, die wenigsten hätten geschrieben, wir leben in einer großen Gefahr, weil wir sprechen können. Sondern wir hätten an so viel anderes gedacht, was uns in Gefahr bringt, was unser Leben beeinträchtigt, was unser Leben anstrengend macht, aber doch nicht das Wort, das Reden. Zunächst fängt Jakobus hier an mit denen, die lehren, mit denen, die die Aufgabe haben. Und er sagt, drängt euch nicht darum, ist das nicht eigentlich was Gutes, Gottes Wort weiterzugeben, auszulegen, zu erklären, auf jeden Fall. Aber er sagt, da gehört eine ganze besondere Verantwortung dazu. Also nur das Reden und nur, ach, ich würde auch gerne mal vorne stehen, reicht da nicht aus, weil er sagt, denn Gott sagt, die müssen sich verantworten dafür, was sie reden, die in der Gemeinde lehren. Die haben eine besondere Verantwortung und da besteht natürlich für die auch eine große Gefahr, dass man sich selber in den Vordergrund stellt. Wie oft kann ich nur selber sagen, geht es mir manchmal so, dass ich sage, ich will manchmal eine lustige Übertragung einbauen. Und dann denke ich, ist die jetzt wirklich zielführend für das Thema? Oder ist die nur schön, dass ihr alle mal lacht und eine Auflockerung da ist? Was ist das für eine Verantwortung zu sagen, ich will am Wort Gottes bleiben, aber ich muss es immer wieder übertragen in die heutige Zeit. Wenn da drin steht, ihr Schlangenbrot, das würde ich mich nicht trauen, euch zu sagen. In der anderen Übersetzung stand noch was anderes hier. Aber wenn es Wort Gott ist, muss es gesagt werden, muss es formuliert werden. Und ein Prediger hat mal gesagt, wenn er predigt, dann stellt er sich vor, Gott wäre sein erster Zuhörer. Gott ist der, dem er das sagt und nicht der Mensch, der zuhört, der sich freut vielleicht auf das Wort oder auf die Person, auf das gemeinsame Miteinander hier. Ich glaube, hier wird deutlich, dass Wort und Reden so viel mehr ist, als das, was wir ihm oft so zugestehen. Und ich glaube, dass wir mit dem Reden in einer großen Gefahr stehen, das wissen wir alle. Das haben wir wahrscheinlich alle tatsächlich schon erlebt, dass man was gesagt hat und sagt, boah, hätte ich es mal lieber nicht gesagt. Oder dass jemand einem was sagt und man merkt in dem Moment, wo man es ausspricht, das war der falsche Moment, das war der falsche Zeitpunkt, auch wenn die Sache vielleicht richtig war. Und hier versucht Jakobus, seine Geschwister wieder einzufangen und zu sagen, nehmt erstmal wahr, was hier passiert. Dass ihr in großer Gefahr lebt, denn vollkommen, so sagt er am Anfang des Textes, überlegt mal, habt ihr noch nie einen Fehler gemacht? Das kann keiner von sich sagen. Das kann man pauschal ausrollen, das wird einfach nicht gelingen. Und er beschreibt dann mehrere Gefahrenquellen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch im Ohr habt. Das erste ist ein Pferd und das Zaumzeug. Ihr habt ja Profis hier unter euch, die mit Pferden sich auskennen. Ich kenne mich nicht damit aus. Ich halte aber lieber richtig Abstand von so einem Pferd. Von mir aus kann es ganz weit weg sein. Geritten bin ich schon mal, das war gar nicht so schlimm, fand ich. Aber vor so einem Pferd zu stehen, ich denke, das hat so viel Kraft, das hat so viel Masse, das hat so viele Möglichkeiten, wo ich überhaupt nichts mit machen kann. Und genau das möchte dieses Bild, was eben damals auch die Menschen wussten mit Pferden, weil die gab es ja damals auch schon, damit umzugehen, war genau die erste Übertragung, mit die Jakobus nutzt, um zu sagen, stell dir das mal so vor, dein Wort ist wie so ein Pferd. Natürlich gibt es so ein Zaumzeug, was man da reinmachen kann, womit man hoffentlich das Pferd steuern und leiten kann. Das heißt, es gibt ja Möglichkeiten. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn ein Pferd erschreckt wird, wenn ein Knall kommt und ähnliches, dann zuckt es zusammen, dann hat es so viel Kraft, dass es so Bänder zerreißen würde und was nicht, also man es eben nicht mehr festhält. Und jetzt übertragen wir das wieder auf unsere Zunge, auf unser Reden. Wie groß und wie gefährlich sind die Worte, die wir in den Mund nehmen können? Was können wir nicht alles sagen über jemand anderes? Was können wir nicht alles Tolles über uns sagen und manchmal eher Schlechtes über den anderen? Ist das vielleicht so wie so ein Pferd, was so eine unbändige Kraft hat, wenn alles gut ist, wenn es so seicht dahergaloppiert oder gut geführt wird, dann sieht es so harmlos aus. Aber hat es nicht im Hintergrund so viel Kraft, dass wir es vielleicht gar nicht bändigen könnten? Also ich könnte es nicht beim Pferd. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim Hund schaffe, aber das Wort hat so viel Kraft, dass wir das gar nicht so ganz immer wahrnehmen. Bei so einem Pferd ist es für mich so ein richtiges Sinnbild, wenn ich davor stehe, klein oder groß, dann mache ich automatisch 2 Schritte zurück. Ihr vielleicht nicht. Und gerade wenn so Pferdeliebhaber da sind, die gehen ja mit den Tieren so um, das ist natürlich was ganz anderes. Aber ein Pferd hat so viel Kraft und so viel Power und ich muss mir das deutlich machen, dass meine Worte, dass das, was wir heute Morgen hier sagen, dass das, was ihr heute Morgen am Frühstückstisch gesagt habt, was ihr gestern besprochen habt in irgendeinem Treffen vielleicht oder privat im Hauskreis, wo auch immer, dass das so viel Energie hat wie so ein Pferd und dass es gezäumt werden muss. Das ist die Wahrheit. Jakobus will erstmal einladen zu verstehen, was eigentlich hier die Herausforderung ist und warum unser Leben so groß in Gefahr ist. Und das zweite Beispiel konnten damals die Brüder und Schwestern von Jakobus auch gut verstehen. Denn er sprach von so einem Ruder, was am Boot ist. Ich weiß gar nicht, ob Bootfahrer hier sind. Ich habe es nur vor ein paar Jahren das erste Mal bin ich mal mitgefahren. Wenn man so ein Boot steuert, das ist relativ einfach, entweder mit so einem Drehrad oder mit so einem Handruder. Das ist echt toll. Und wenn man sich das anguckt, dass ganz große Schiffe, die so nach Hamburg reinfahren mit x-tausend Containern drin, hinten im Verhältnis zu ihrem 400 Meter langen Schiff nur so ein kleines Ruder haben, dann weiß man, warum Jakobus das sagt. Weil nicht das große Schiff, die 400 Meter steuern das Schiff, wo es hingeht, sondern das Ruder. Das kleine Ruder, die Fläche hinten, die entscheidet, ob das Schiff ankommt oder nicht. Die entscheidet darüber, wo es überhaupt mal landet. Selbst ein großes Frachtschiff hat im Verhältnis zu seiner gesamten Länge nur ein super kleines Ruder. Und das reicht auch völlig aus. Es reicht aus, dass das Schiff nicht an seinem Ziel ankommt. Wir haben das mal gemacht, dass wir gesagt haben, wir gucken mal mit bloßem Auge, dass wir wollen da hinfahren und haben das Ruder ausgerichtet darauf und sind weitergefahren und haben gemerkt, wir gehen ganz woanders hin. Das Ruder war nicht so fokussiert wie unser Auge, wo wir eigentlich hin wollten. Und Jakobus sagt, jetzt denkt mal an das, was ihr den ganzen Tag sagt, was ihr redet. Das hat so etwas wie so ein Ruder. Das steuert, wo ihr hingeht. Das steuert, wo euer Gespräch mit dem Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Freunden hingeht. Das Ruder kann gut sein, wenn es zum Ziel führt, ja klar. Aber nimmt mal ein Ruder und macht es nur 10 Grad nach links oder 10 Grad nach rechts und fahrt mal eine Stunde. Dann werdet ihr ganz woanders rauskommen. Und das versucht Jakobus uns deutlich zu machen, unser Leben ist in großer Gefahr, weil wir mit ganz kleinen Korrekturen sowohl zum Guten, zum Segen, als auch zum Fluch, zum Schlechten kommen können. Ist uns das bewusst? Ich glaube gar nicht immer so. Deswegen ist es auch toll, dass wir den Jakobusbrief haben, der sagt, guckt dir das mal ganz alltäglich an und der nimmt Beispiele, die wir uns gut vorstellen können. Ein Schiff kommt nicht ans Ziel, wenn das Ruder nicht richtig gestellt ist. Und wie ist es mit der Zunge? Vielleicht wie ein Funke. Irgendjemand hat ja heute die Kerze hier angezündet, auch mit einem kleinen Licht und jetzt brennt sie schön. So ein kleiner Funke reicht aus, um einen ganzen Wald zum Brennen zu kriegen. Immer dann, wenn es so trocken wird, wenn so Hitzeperioden sind, wird davor gewarnt, nirgendwo was zu machen. Selbst ein Auto abzustellen auf dem Parkplatz mit einem heißen Motor, kann schon gefährlich sein, dass das Gras darunter anfängt zu brennen. Auch ein Beispiel, was Jakobus hier wählt, weil er gar nicht theoretisch nur davon reden will, wie gefährlich Reden ist, sondern er möchte es ganz praktisch machen und sagt, stellt euch doch mal so einen Funke vor, wie lange dauert der? Eine Sekunde, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und so ähnlich geht es uns beim Reden. Dieser Funke, diese eine Sekunde, kann den ganzen Waldbrand auslösen und kann unter Umständen gar nicht mehr eingefangen werden. War neulich mal bei der Feuerwehr gewesen, haben das so gesehen, wie die auch so Schneisen machen, weil die sagen, ein Waldbrand, was sich so entzündet, kann man in der Regel nicht aufhalten. Nur indem man irgendwo eine Schneise macht zum Weiterbrennen, aber der Brand selber ist durch Wasser kaum zu löschen. Wir leben in großer Gefahr. Nicht vor Kriegen, nicht vor Zerstörung, sondern weil wir reden. Weil unsere Zunge ein Werkzeug ist, was so voller Gefahren steckt. Es kann den ganzen Wald auslöschen. Vers 6 heißt es, mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann die ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand. Und warum ist das so? Warum ist die Gefahr so? Kommt jetzt in dem letzten Satz. Und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Das ist das, was der Widersacher, das ist das, was der Satan uns unterjubelt. Ist genau das, was der Satan tut. Wenn wir manchmal überlegen, wo wirkt denn Gott und wo wirkt der Satan? Auf jeden Fall mit unseren Worten. Hier sagt Jakobus, der Widersacher nutzt euch aus, nutzt eure Worte aus, nutzt eure Art aus, miteinander zu reden, um das Feuer der Hölle zu schüren. Also genau das Negative zu machen, was wir nicht wollen. Der Satan ist hier tatsächlich der Zerstörer und der Widersacher. Und deswegen ist es einfach wichtig, hier dem Jakobus seine Brüder und Schwestern mit reinzunehmen in diese Gedanken und zu sagen, geht nicht einfach darüber weg, sondern nehmt das wahr für euch als Gemeinde hier in Borken, dass eure Worte so sind wie ein Ruder, wie ein Feuer, wie ein gut gezähmtes Pferd, wenn es gut ist. Und dann kommt die Diagnose, denn wenn wir etwas hören, was nicht so gut ist, was haben wir dann für eine menschliche Reaktion? Wir wollen uns darum kümmern, es besser zu machen. Wir wollen es in den Griff kriegen. Damit kennen wir uns aus, höre ich ganz häufig. Oder das muss man doch in den Griff kriegen, wenn man so eine Gefahr sieht, wie so ein Waldbrand. In unserer Gemeinde klappt das schon. Wir sind doch Geschwister. Wir haben schon ganz andere Dinge geschafft. Sind vielleicht Sätze aus Unna. Ich weiß nicht, welche ihr hier in Borken verwendet, wenn ihr über Probleme spricht. Aber kriegen wir doch hin. Wir strengen uns an. Wir wollen das wirklich. Und die Diagnose im Jakobus ist ganz ernüchternd. Aber seine Zunge, sagt er, kann niemand bändigen. Versucht's erst gar nicht. Versucht es doch gar nicht selber zu machen. Und er fängt an, das genauer zu beschreiben. Im Moment haben wir ja auf der Welt einige Regierenden, die das, glaube ich, jeden Tag immer deutlich machen, wie leicht es ist, irgendwas zu sagen und morgen wieder was anderes zu sagen und so einen großen Schaden damit anzurichten. Und genau das ist das, was der Jakobus hier sagt, das wird sich nicht ändern. Erwartet das gar nicht. In Vers 7 heißt es, die Menschen haben gelernt, Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen. Bei Fischen war ich mir wirklich in der Übersetzung herausgefordert. Ich kenne keinen, der Fische gezähmt hat. Habt ihr in Borken so jemanden? Aber es muss es geben, weil hier steht es im Wort Gottes so und ich lese das einfach. Aber das haben die Menschen geschafft, dies unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann niemand bändigen. Wir kriegen das einfach nicht hin mit eigenen Mitteln. Wir würden das doch gern selber machen. Wir machen ein Seminar. Plant das jetzt mal ein für die zweite Jahreshälfte. Ein Seminar zu machen, gut und segensvoll zu reden. Hattet ihr gerade? So ähnlich, gut. Gut und schlecht. Denn Jakobus sagt, ihr werdet es nicht hinkriegen. Ist es schlecht, sich darum zu kümmern? Auf keinen Fall. Und die Diagnose ist ja auch so, dass sie uns ganz unterschiedlich auch im Leben trifft, wenn wir solche Diagnosen hören und wir sicherlich auch bereit sind, mitzuwirken. Das will ich gar nicht verheimlichen. Aber wir müssen diese Wahrheit, die im Wort Gottes steht, an dieser Stelle wirklich wahrnehmen und zu sagen, wenn Jakobus das sagt, wenn Gott uns das sagt, warum sollten wir es dann probieren? Ihr kriegt eure Zunge nicht gebändigt. Ihr werdet das nicht schaffen, weil es Situationen gibt, wie vielleicht mit dem Pferd, wo es sich erschreckt, wo wir aufgebraust sind, wo irgendwas auf uns einströmt, mit dem wir nicht gerechnet haben. Und wir deswegen etwas sagen, mit dem wir auch nicht gerechnet haben. Oder uns etwas aus dem Mund kommt, wo wir nachher merken, hättest du das doch bloß nicht gesagt. Wo wir uns rechtfertigen müssen, weil uns jemand vor die Karre gefahren ist. Wo wir uns engagiert haben, was Tolles gemacht haben und plötzlich kommt jemand auch aus Reihen der Gemeinde und sagt einfach, oh, das war aber doof, dass du das gemacht hast. Und schon ist der ganze Segen futsch. Das ist doch das, was wir täglich erleben. Ich bin ja jetzt nicht die ganze Woche bei euch hier in Borken. Aber ich denke, das werdet ihr nachempfinden können. Und das passiert nicht immer bewusst und nicht immer negativ, so im Sinne von, ich will dem was, sondern ich bin im Moment aufgeregt. Mir passiert etwas. Mir geht's gerade nicht gut. Und ich nehme mir das Recht raus, das am anderen auszulassen. Ich glaube, Jakobus ist hier einer, der ganz pragmatisch Glauben lebt und sagt, nehmt das wahr und nehmt die Diagnose wahr. Wie viele Politiker stehen am Mikrofon, Redner und sagen plötzlich was und müssen sich nachher 100-mal noch dafür entschuldigen, weil ihnen wieder irgendwas rausgerutscht ist. Wir alle würden sagen, die haben doch Berater, die haben tolle Leute um sich rum, das dürfte doch gar nicht passieren, dass die bestimmte Worte oder Ähnliches gebrauchen. Nein, Jakobus sagt, eure Zunge werdet ihr nicht bändigen. Nehmt das wahr. Nehmt das auf. Bonhoeffer hat das aufgegriffen und hat in einer der letzten Bücher vor seiner Hinrichtung geschrieben, das Wort ist nicht harmlos. Es schafft Wirklichkeit. Worte sind nicht einfach nur Worte, so wie wir gerne mal drüber gehen und vielleicht auch oft viel Smalltalk machen. Das gibt's schon, wo nicht alles immer gleich tiefgründig ist. Aber Worte schaffen Wirklichkeit, also holen uns irgendwo rein. Und dann ist das so. Dann ist das die Wirklichkeit. Dann hat der das gesagt vorne. Falsch betont, da gibt es viele lustige Sätze. In der deutschen Sprache merken wir, wie gefährlich sie sind. Ich komme nicht schießen. Ich komme nicht schießen. Je nachdem, wie man den gleichen Satz formuliert, kann der ganz gefährlich werden. Komm, wir essen, Opa. Kann man anders betont ganz falsch verstehen. Worte sind Wirklichkeit, schaffen etwas, was uns beschäftigt, was uns mitnimmt und was uns herausfordert. Wie schmerzlich ist es, wenn wir böse Worte hören? Und ich wünsche mir ganz häufig tatsächlich für manche Menschen, dass sie einfach lernen zu vergessen. Weil viele schleppen etwas mit sich rum. Wir hatten gestern eine Hochzeit bei uns, und der Bräutigam hat 10 Jahre mit seinem leiblichen Vater keinen Kontakt gehabt, bis er es dann doch geschafft hat, mit ihm wieder Kontakt aufzunehmen. Aber lange waren beide stur, weil beide sagten, der andere soll doch jetzt kommen und was sagen. Und daran merkt man, wie schwierig das ist, mit Worten umzugehen und wie das Wort Fluch hier in der Übersetzung auch ein ganz ernsthafter Begriff dafür ist, was hier passiert. Denn Fluch ist tatsächlich etwas, was uns lange Zeit begleitet und was Menschen es oft nicht möglich macht, wieder zusammenzukommen. Familien gehen kaputt, gehen auseinander. Manche Menschen gehen nicht in die Kirche. Wir hatten mal Nachbarn, die haben, als ihre Kinder klein waren, keinen Platz im katholischen Kindergarten gekriegt, haben gesagt, dann gehen wir auch nicht mehr in die katholische Kirche. Für den Rest ihres Lebens. Wie schade ist das, dass wir nicht vergessen können, dass wir sowas nicht wegwischen können. Aber umso wichtiger ist zu verstehen, dass wir in einer großen Gefahr leben, dass die Diagnose heißt, deine Zunge bändigst du nicht. Ja, aber was denn dann? Was ist denn die Lösung in diesem Dilemma? Jakobus wird doch jetzt nicht aufhören und sagen, das ist so, also machen wir die Türen zu und gehen nach Hause. Ganz anders. Er macht deutlich, dass Veränderung möglich ist, aber an anderer Stelle. Also nicht das Training unserer Zunge ist hier wichtig. Nicht das Training unserer Art und Weise der Kommunikation. Vielleicht habt ihr so ein Seminar gemacht über Kommunikation. Das ist sehr gut. Da steckt viel Potenzial drin, wie ich rede, wie ich danke, wie ich lobe und so weiter. Aber das rettet uns nicht, sondern das, was uns rettet, ist der dritte Teil, die Verse 9 bis 12 hier im Jakobusbrief. Und die Werbung hat das vor einigen Jahren schon ganz früh rausgekriegt im Fernsehen. Da hieß es, Schönheit kommt von innen. Und da ging es um irgendwelche Präparate, ich weiß gar nicht mehr, welche es waren. Aber da hat die Werbung schon verstanden, das, was ich äußerlich sehe, das ist nicht das, wo es entstanden ist, sondern das ist innen entstanden. Also nicht das Äußere müssen wir bekämpfen, nicht unsere Zunge, sondern das, was die Zunge füllt, was die Zunge in Bewegung bleibt. Die Gegenmaßnahme dieses Themas heute Morgen heißt nicht, die Zunge zu bearbeiten, sondern unser Herz. Darauf kommt es an. Nicht die Zunge trainieren, sondern unser Herz trainieren. Jakobus hat erkannt durch Gottes Geist, dass seine Brüder und seine Schwestern aus dieser Gefahr nur herauskommen, wenn sie ihr Herz trainieren. Wenn sie sich darum kümmern, wie die Quelle meiner Zunge agiert. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich auch richtige Gegenmaßnahmen machen. Wenn ich versuche, an der Zunge zu arbeiten, wird es halt nicht klappen. Und wir haben gerade diesen Text aus Matthäus 12 gelesen, hier am Anfang, den hattet ihr auch auf der Wand, der deutlich macht, ein Baum trägt gute Früchte, ein guter Baum, und ein schlechter Baum schlechte Früchte. Und wenn ihr durch und durch böse Leute überhaupt etwas Gutes reden könnt, wovon das Herz erfüllt ist, da geht der Mund von über. Diesen alten Spruch kennen ganz viele noch von früher auch. Das weiß ich, dass meine Eltern das zumindest häufiger gesagt haben als ich vielleicht. Aber genau das ist die Lösung des Problems. Wenn ich es schaffe, mein Herz so richtig zu gestalten, wenn ich es schaffe, mein Herz mit den richtigen Sachen zu füllen, dann wird meine Zunge nicht anderes reden können als gute Dinge. Und das ist etwas ganz anderes, als wir sonst gerne tun oder übersehen. Das Herz wird geprägt, das wäre mein erster Lösungspunkt, durch das, mit dem wir es füllen. Ich glaube, ich habe das hier an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, moderne Medien zu nehmen. Ich lese die auch, das ein oder andere. Aber was für eine Gewichtung haben wir? Wie viele Stunden lesen wir oder gucken uns Filme auf YouTube an? Oder auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer wir so unterwegs sind? Vielleicht auch im Fernsehen? Und wie viele Stunden lese ich in der Bibel? Ich weiß, dass dieses Verhältnis nicht immer gleich sein muss mathematisch. Aber versteht ihr von Jakobus her den Zusammenhang? Von dem, was wir uns füllen, wenn ich den ganzen Tag nur Schlechtes in mich reinfülle, wie kann ich dann abends Gott sagen, ich will aber heute Abend was Gutes sagen, ich freue mich auf den Hauskreis und will mit meinen Geschwistern hier einen tollen Abend haben. Oder Anbetung machen. Wenn ich mich den ganzen Tag mit irgendwas Schlechtem fülle, wie soll dann was Gutes rauskommen? Und glaub mir, mir fällt das auch schwer, das immer wieder zu fokussieren und immer wieder auszuloten. Und ich sage das nicht als jemand, dem das perfekt gelingt. Aber wenn wir Jakobus lesen, merken wir, genau damit fängt es an. Womit fülle ich mich? Womit ergänze ich mich? Und was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Ich würde auch besonders hier die Beziehung zu anderen Menschen ansprechen. Es gibt Menschen, die tun uns gut, und es gibt Menschen, die tun uns nicht gut. Das ist schwer abzugreifen und wir können nicht an allen Stellen allen Zwängen so entfliehen. Aber wir sollten schon überlegen, womit füllen wir uns? Und mit wem treffen wir uns? Mit wem verbringen wir Zeit, der uns und unser Herz mit Guten füllt? Der uns motiviert zum Guten? Hast du einen Freund, eine Freundin im Glauben, mit der man gemeinsam Bibel liest? Das ist eine ganz tolle Sache. Jemand zu haben, mit dem man abschnittweise die gleichen Stellen liest und dann darüber mal spricht. Vielleicht auch nur am Telefon, man muss sich gar nicht immer treffen. Das ist echt ein totaler Schatz. Aber wir haben bei uns in der Gemeinde auch festgestellt, das haben wirklich nur wenige. Ein Gesprächspartner über den Glauben, über das Wort Gottes. Oder wie viele kommen nur sonntags in Gottesdienst. Nur in Anführungsstrichen, das ist toll. Aber überlegt mal, wir haben 7 Tage und wir haben sonntags 1 Stunde Gottesdienst oder 1,5. Wenn das alles ist, womit ich mich fülle, dann wird es nicht rausreichen, unsere Zunge zu steuern. Das Herz lädt ein, tatsächlich zu überlegen, womit fülle ich mich und was kann ich mir noch Gutes tun? Natürlich kann man sich auch christliche Podcasts und alles angucken, auch bei YouTube gute Sachen angucken. Also nicht die Zeit ist entscheidend natürlich, sondern was ich da sehe. Aber ich würde bewusst es nochmal rausstellen, auch zu sagen, wirklich in der Bibel zu lesen. Das Wort Gottes in Reinform in die Hand zu nehmen, würde ich auch allen jungen Leuten gern immer wieder neu empfehlen, nicht nur Auslegungen zu lesen, sondern bewusst auch das reine Wort Gottes zu lesen. Und auch wenn es schwer zu verstehen ist, ich habe im Moment in meiner Bibellese 4. Mose. Das fordert richtig raus. Die Namensregister zu lesen. Ich muss mich echt zwingen, die weiterzulesen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, Wort Gottes zu lesen, in seiner Reinform. Und Gott wird mit uns etwas machen. Das zweite ist, Veränderung ist keine Selbstarbeit, sondern hat ganz viel mit Beziehung zu tun. mit Beziehung zu meinem Gott. Untereinander auch, aber hier bewusst nochmal zu Gott. In welcher Beziehung stehe ich zu Gott? Ist es ein theoretischer Gott oder ist es mein Gott? Ist Jesus tatsächlich mein Ansprechpartner, der für mich gestorben ist? Ich würde das bewusst so formulieren, weil ich glaube, es verändert unser Herz, wenn wir eine andere Einstellung zu Gott haben. Wenn das nicht abstrakt ist, sondern wenn das ganz persönlich ist. Der Baum bringt gute Früchte, wenn seine Umgebung stimmt, so heißt es hier. Wenn die Natur, wenn das drumherum stimmt, und es hat viel mit Beziehung zu tun. Mit meiner Beziehung zu Gott. Wie bete ich zu Gott? Ist das mein Gott? Kann ich zu meinem Jesus beten? Kann ich den Heiligen Geist anbeten als die Kraft, die Gott mir dagelassen hat? Kann ich das so formulieren? Ich hoffe ja. Als Jesus die Frau am Brunnen anspricht und auf ihre Lebenssituation hinweist, wer in der Bibel liest, der kennt die Geschichte, dann antwortet sie nach einer ganzen Zeit und sagt, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott der versprochene Retter ist. Auf Griechisch nennt man ihn auch Christus. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles erklären. Sie hat in dem Gespräch mit Jesus verstanden, wer der Christus ist. Und das macht ihre Beziehung plötzlich aus. Und hat Jesus moralistisch zu ihr gesprochen, hat ihr gesagt, du musst erstens, zweitens, drittens, viertens machen? Hat er gar nicht. Er hat sie eingeladen. Er hat sie zum Glauben eingeladen und diese Beziehung hat sie verändert. Und von Zachäus wissen wir, als Jesus den Zachäus, den Zöllner, besucht und alle drumherum das doof finden, dass der Zöllner nach einer kurzen Zeit, wir wissen gar nicht, wie lange das war, dass sie zusammen gegessen haben, sagt, ich gebe jetzt die Hälfte meines Vermögens den Armen und wen ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das ist tatsächliche Beziehung zu Jesus. Da hat Jesus den verändert, indem er Gemeinschaft mit ihm hatte. Und wenn du dir Veränderung wünschst in deinem Herzen, dann such die Nähe zu Jesus. Dann bete zu ihm. Dann nimm ihn nah ran. Und das Dritte ist, ich glaube, damit haben wir wahrscheinlich auch viel zu tun, dass wir ehrlich miteinander sind. Dass wir anfangen, Fassaden abzubauen. Fassaden, die so beim Fernsehen wie so eine Kulisse sind. So eine Häuserwand, wo vorne nur die Wand ist und dahinter nur hohl alles ist. Wie oft ist das leider Teil unseres Lebens? Und ich glaube bewusst auch in unseren Gemeinden. Wir haben jemanden, der hat neulich im Männerkreis erzählt, dass er sich taufen lassen will, dass er zu Gott gefunden hat und dass er sich taufen lassen will. Das ist ja toll. Aber er hat erzählt, dass er das Gefühl hat, er müsste mit dem Rauchen aufhören. Und dann sagt er im Nachsatz, und glaubt mir, das fällt so schwer, weil das so gut schmeckt. Und er hatte leuchtende Augen dabei. Und ich fand das so toll zu merken, dass er diese Fassade nicht aufrechterhalten will, es keinem zu sagen, sondern dass es ihm wichtig war, nicht mehr zu rauchen. Das wollte ich gar nicht jetzt beurteilen. Aber zu sagen, es schmeckt mir aber so gut. Ist das nicht eine tolle Aussage, das zu beschreiben, worum es eigentlich in meinem Leben geht? Ich habe mit manchen Dingen Probleme, weil ich habe mir das so angewöhnt. Oder ja, weiß ich, das sollte ich anders machen, aber ich kriege es im Moment nicht besser hin. Ich glaube, dass hier ganz wichtig ist, dass wir miteinander offen sind, dass wir unsere Schwächen auch erzählen. Wenn ihr das nächste Seminar macht, dann macht es doch mal nicht mehr um Stärken suchen, sondern um Schwächen zu erkennen. Da kommt wahrscheinlich kaum einer. Man möchte vielmehr das erzählen, was man kann. Und das ist einem auch viel präsenter und das hat auch ganz tolle Auswirkungen. Aber wenn es darum geht, die Gefahr in unserem Leben abzuwenden, dann heißt es, wenn du ehrlich bist, dann kann Gott am besten mit dir und auch mit deinen Geschwistern hantieren. Dann können wir doch dafür beten, dass jemand möchte vielleicht aufhören zu rauchen oder irgendetwas anderes. Aber das können wir doch nur, wenn wir es wissen. Das können wir nur, wenn die Einsicht tatsächlich da ist und auch die Offenheit, das zu sagen. Der Volksmund sagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Da ist was dran. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es aber noch konkreter: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ist das nicht zusammengefasst genau das, was Jakobus hier den Geschwistern sagt? In der Diagnose, wir kriegen unsere Zunge nicht hin. Aber wenn wir uns gegenseitig unser Böses bekennen, unser Sündigsein bekennen, dann wird Gott uns davon freisprechen und begnadigen. Er wird unsere Sünden vergeben, das können wir uns dann zusprechen. Das funktioniert und dazu lädt er ein. Ist es wieder ein Thema, was so schwer fällt? Manchmal ja und manchmal auch nein. Ich glaube, Jakobus versucht ja, dieses Altersevangelium zu machen. Wie kriegen wir das in der Woche hin? Und ich merke immer wieder, dass wenn man solche Dinge aufzählt, Woche für Woche, und auch in der Predigt hört, wie es einem auch schwerfällt, alles hintereinander hinzukriegen. Aber ich finde in dieser Geschichte so faszinierend, dass es eigentlich klar erklärt ist, was ist das Problem und wo ist die Lösung. Und es gibt ein Lied, ein ganz altes Lied, wir sind Pilger auf dem Weg zu einem heiligen Ort. Das Lied habe ich jetzt nicht mitgebracht, vielleicht kennt ihr das oder googelt das mal, ein altes Lied. Da geht es nur darum, dass wir als Pilger, als wir als Christen unterwegs sind. Und da kommt in dem Lied an keiner Stelle vor, wir sind perfekt, sondern wir sind unterwegs. Und dieses Unterwegssein heißt, hier dran zu arbeiten und besser zu werden. Unterwegssein heißt nicht, morgen ist es gut. Und wer auch heute aus dem Gottesdienst geht und sagt, ab morgen mache ich alles anders, ich lese viel mehr in der Bibel, ich mache dies, das, jenes, dann sind das tolle Vorsätze. Aber ob es gelingt, unter Druck, wage ich zu bezweifeln. Wir werden wahrscheinlich wieder enttäuscht. Aber wenn wir merken, in Kleinigkeiten, dass diese Veränderung in meinem Herzen Auswirkungen auf mein Reden hat, dann werde ich da stark motiviert sein. Kennt ihr den Satz, früher hätte ich anders reagiert? Manche, die älter geworden sind, formulieren das gerne mal so im Sinne von Weisheit. Das mag vielleicht auch so sein und ich könnte sagen, dass ich das auch an manchen Stellen so definieren würde. Aber ich glaube, dass es auch bei jungen Leuten ein Satz sein kann, der stimmt, weil wir plötzlich merken, wir reagieren anders, weil unser Herz anders darauf reagiert. Da kommen Leute auf uns zu, die wir unsympathisch finden. Und wir haben gelernt, dass Gott sie auch lieb hat, die vielleicht so ganz anders leben als wir, die vielleicht so ganz schräge Wege gegangen sind. Aber wenn wir gelernt haben, sie zu sehen wie jemand, den Gott auch lieb hat, wie er mich lieb hat, und der ihm gleiche Gnade gilt wie für mich, dann werden wir anders mit ihm umgehen. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir sagen, früher hätte ich anders reagiert. Und ich glaube, das will Gott mit uns auch heute bewirken. Dass wir unser Herz füllen mit guten Dingen, dass wir unser Herz füllen mit dem, was wirklich Bestand hat, und wir dann merken, wir reden anders. Wir gehen anders miteinander um. Wir sind tatsächlich auch in der Gemeinde liebevoller miteinander. Wir haben deutlich mehr Geduld mit dem anderen, der manchmal so richtig nervt. Aber es funktioniert nicht theoretisch. Das funktioniert nur in diesem praktischen Bezug zu unserem Herzen. Weil wenn wir es nur machen, weil wir es gelernt haben, bröckelt das schneller als jede andere Fassade. Deswegen ist toll, dass ihr Anbetungslieder singt. Es ist toll, dass ihr euch in Gottes Nähe begebt, weil da die Beziehung anfängt. Und dann nehmt das doch weiter. Lasst uns, wie Jakobus das wünschen, dass wir uns das immer öfter sagen, dass das Herz zu trainieren ist und nicht die Zunge. Und dass wir früher Dinge anders gemacht hätten. Vielleicht sogar morgen Dinge anders machen, als wir sie heute gemacht hätten. Da würde Gott jubeln und jauchzen. Amen.